Ja, liebe Geschwister, ich wünsche euch einen gesegneten Morgen. Wir dürfen uns wirklich freuen, dass der Segen und die Gnade Gottes ja jeden Morgen neu ist. Und wir brauchen auch das, den Segen und die Gnade und das Wohlwollen Gottes jeden Tag. Und eben gerade heute Morgen, da brauche ich es ich ganz besonders, damit ich eben die richtigen Worte finde zum ja, euch an die Wahrheit, die ihr ja kennt alle und in der ihr auch steht, dass ich euch an diese Wahrheit erinnern kann. Das Gleiche macht ja eigentlich auch Paulus im Römerbrief. Zum Beispiel von dem Predigttext heute im Vers 16 sagt er ja, dass er sie erinnern will an das Evangelium der Gnade und der Errettung in Jesus Christus, die ja Gottes Kraft ist, einem jeden, der glaubt, zuerst den Juden und dann den Heiden. Das schreibt er im ersten Kapitel. Und ich weiß nicht, wie es jetzt dir geht. Mir geht es so, wenn ich jetzt an das Ende des Römersbriefs komme, dann könnte ich ja schon wieder am Anfang beginnen. Weil ich schon wieder vergessen habe, was steht eigentlich im ersten Kapitel, im zweiten, im dritten und im vierten. Ich bin vergesslich und ihr vielleicht auch. Wir müssen uns immer wieder ständig daran erinnern, an das Wort Gottes. Und so brauchen wir auch diese Erinnerung gerade an diesen wertvollen Brief, den Römerbrief. Der steht nicht umsonst an erster Stelle aller Briefe. Nachdem jetzt Paulus in dem Brief den Römern den ganzen Ratschluss Gottes mitgeteilt hat und auch ab Kapitel 12 praktisch Anweisungen gegeben hat, wie sie das Leben gestalten sollen und führen sollen, aufgrund dieser Barmherzigkeit Gottes, so kommt jetzt Paulus am Schluss wieder auf sich zu sprechen, auf seinen Dienst, auf seinen Auftrag und seine Zukunftspläne. Im Vers 1 schon, im ersten Kapitel, stellt sich Paulus ganz klar vor als Knecht Jesu Christi, als berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Und so hat er sich den Römern vorgestellt. Und jetzt am Schluss weiht er sich sogar in seine Zukunftspläne ein. Aber ich möchte einfach den Text, den heutigen Predigtext einmal euch vorlesen. Und zwar geht es um 15. Kapitel ab Vers 14 bis zum letzten Vers. Wer also eine Bibel hat, kann ja aufschlagen und mitlesen. Kapitel 15, ab Vers 14. Dort schreibt Paulus: Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Das macht mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi bin, für die Heiden oder für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohlangenehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also Grund zum Rühmen in Christus Jesus vor Gott. Denn ich würde es nicht wagen, von irgendetwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen, durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern, in der Kraft des Geistes Gottes, sodass ich von Jerusalem an und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium von Christus völlig verkündigt habe. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf dem Grund eines anderen baue, sondern, wie geschrieben steht, die, denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen, und die, welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Darum bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch zu kommen. Da ich aber jetzt in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege, zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen, um von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaia gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde von den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, damit ich mit Freuden zu euch komme, durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Soweit also der heutige Predigttext. Paulus war der festen Überzeugung, dass die Römer alle Erkenntnis besitzen und fähig sind, sich auch gegenseitig zu ermahnen. Warum war Paulus so von ihrem Glauben überzeugt? Und diese Antwort gibt er eigentlich schon im ersten Kapitel, im Vers 8. Dort schreibt er, er hört von ihrem Glauben, der in der ganzen Welt verkündigt worden ist. Also in der ganzen damaligen römischen Welt. Und das macht ihm Mut, ganz kühn und offen und ungeschminkt zu schreiben, um sein Evangelium der Gnade und den ganzen Ratschluss Gottes ihnen vorzustellen und sie an diese Wahrheit zu erinnern. Nicht jeder Mensch, besonders nicht jeder religiöse Mensch, verträgt das, was hier Paulus so schonungslos im Brief schreibt. Alle sind abgefallen. Alle. Keiner ist gerecht. Auch nicht einer. Keiner von den Römern ist gerecht. Keiner von uns ist von sich aus gerecht. Ein hartes Urteil vielleicht, aber es entspricht der Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Wir alle brauchen Erlösung von diesem Zustand der Gefallenheit, von diesem Zustand der Gottesferne. Jeder braucht die Erlösung aus Gnaden. Durch den Glauben an Jesus Christus. Auch Martin Luther hat ja durch diesen Brief solches Licht bekommen. Er verurteilte diesen Ablasshandel der römisch-katholischen Kirchen, dass man die Sündenlast oder die Strafe der Sünde, dass man sich freikaufen kann durch Spenden. Das hat den Martin Luther so aufgestoßen. Und dann bekommt er Licht durch den Römerbrief und da geht ihm auf, wir sind gerettet aus Gnaden, nicht aus Werken, damit sich ja niemand rühmen kann. Das steht im Kapitel 3. Und somit erschien eigentlich durch den Römerbrief ein helles Licht in dieses finsterne und dunkle Mittelalter. Und das ist das, was auch wir immer wieder brauchen. Licht und Erinnerung an den ganzen Ratschluss Gottes, an die ganze Wahrheit Gottes. Und in diesem Licht erkennen wir Gott selbst, wie er ist, von seinem Wesen her, gnädig, barmherzig, liebend, gerecht. Und wir erkennen auch uns selbst, wie wir selbst sind und so ticken. Und wir dürfen vielleicht eins nicht vergessen, dass auch heute noch einer im Hintergrund ist, der auch heute noch sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, sollte er wirklich gesagt haben, dass er dich liebt, dass er dich bedingungslos liebt. Schau dir doch an, wie du bist, die Fehler, die du oft jeden Tag machst. Der Widersacher geht herum wie ein brüllender Löwe und er will uns die Freude an Gott und die Freude an der Erlösung vermiesen. Doch die Wahrheit, die steht fest, Gott rettet dich aus Gnaden und er liebt dich und mich, er liebt uns wie ein Vater sein Kind. Im Vers 16 nun von dem Text schreibt Paulus, dass er ein Diener Jesu Christi ist für die Heiden und dass er priesterlich am Evangelium Gottes dient, damit das Opfer der Heiden wohl angenehm werde. Paulus wusste, dass er im Dienste Gottes steht, dass er ein bevollmächtigter, berufener Apostel ist. Und er wollte seinem Gott dienen wie ein Priester. Als Jude wusste er natürlich, dass ein Priester nur aus dem Stamme Levi sein durfte, der diesen Priesterdienst ausüben durfte. Aber er wusste auch ganz genau, das, was er zum Beispiel in den Korinthern schreibt, im 2. Korintherbrief, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Paulus diente also nicht mehr, er diente einer neuen Ordnung, nicht mehr unter dem Gesetzesbund, sondern er diente unter dem Gnadenbund in Jesus Christus. Und da möchte ich kurz den Petrus auch zitieren. Und zwar im 1. Petrus, im 2. Kapitel, der Vers 5 zum Beispiel, da schreibt Petrus etwas Ähnliches. Da schreibt er, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum auferbauen, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und im Vers 9 schreibt er seinen Lesern, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind also Priester. Was durfte eigentlich ein Priester im Alten Testament tun? Erstens, er durfte Gott nahen. Und auch der Hohenpriester durfte einmal im Jahr direkt ins Allerheiligtum, direkt vor den Gnadenthron, um eben Sühnung zu bewirken für das Volk. Dürfen wir jetzt einmal im Jahr vor den Thron der Gnade? Oder dürfen wir nur am Sonntag am Morgen vor den Thron der Gnade, wenn wir zusammenkommen? Nein, wir dürfen jederzeit, jede Stunde, jeden Tag, jede Sekunde, ob es jetzt Mittagszeit ist oder Mitternacht, wir dürfen vor den Thron der Gnade, vor den Gnadenthron Jesu. Und da steht auch im Hebräerbrief 10,19, dass dank des Blutes Jesu der Weg frei ist und der Zugang frei ist zum Thron der Gnade. Zweitens durfte ein Priester damals im Alten Testament Opfer bringen. Nur ein Priester durfte Opfer bringen. Die Leute mussten praktisch ihr Opfertier oder was sie auch immer opfern, dem Priester bringen und er durfte es dann opfern. Und jetzt heißt es, wir sollen geistliche Opfer darbringen. Zum Beispiel das Lobopfer. Die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das, was wir eigentlich gemeinsam vorhin gemacht haben, mit den Liedern, ihn gemeinsam gelobt und angebetet haben. Das ist ein Lobopfer, das wir ihm bringen können. Oder das Dankopfer. Wir dürfen ihm dankbar sein für die Gnade und Güte, die wir jeden Tag erfahren dürfen. Oder wie es im 12. Kapitel heißt, wir sollen unsere Leiber, also uns selbst, als ein geistliches Opfer darbringen. Das ist Hingabe. Hingabe. Und wir haben ja gesungen, dass er alles gab. Also sollen auch wir alles von uns geben. Und wir dürfen auch unseren Dienst oder die Frucht, die daraus steht, ihm als Opfer bringen. Wir dienen ja zwar den Menschen, wenn wir etwas tun, aber schlussendlich dienen wir Gott. Wir tun es für Gott in erster Linie. Stellt euch vor einmal, am Sonntagmorgen, jeder von euch nimmt sich vor, heute Morgen möchte ich ein Ermutiger sein. Heute Morgen möchte ich als Ermutiger dienen. Irgendjemand, Herr, schenkt mir irgendjemand, dem ich einfach begegne und ein Wort der Ermutigung sagen kann. Was wäre das für ein Segen für die Gemeinde? Oder was ist das für ein Segen für die Gemeinde? Weiter schreibt Paulus im Vers 17, dass er Grund zum Rühmen hat. Er rühmt sich jetzt der Wahrheit, die ihm Gott geoffenbart hat. Er rühmt sich nicht seiner Leistungen als Apostel. Er rühmt sich, weil Gott ihn zu einem brauchbaren Werkzeug gemacht hat. Und wir dürfen eins nicht vergessen, Gott will nicht nur Paulus gebrauchen als Werkzeug, sondern einen jeden oder eine jede von uns auch. Und für was will er das? Damit sein Reich auf dieser Welt aufgebaut wird. Schon noch auf dieser Welt. Petrus schreibt auch, ein jeder diene mit der Gabe Gottes, die er von Gott empfangen hatte. Also jeder hat irgendeine Gabe. Ob klein oder groß, das spielt keine Rolle. Ob sichtbar oder unsichtbar, spielt keine Rolle. Jeder diene mit der Gabe, die ihm Gott geschenkt hat. Zurück zum Rühmen. Auch wir haben Grund zum Rühmen. Zum Beispiel, wir dürfen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes rühmen. So steht es im Römer 5,2. Oder dort steht auch, wir dürfen uns in den Bedrängnissen oder in den Anfechtungen rühmen, weil wir wissen, dass diese Bedrängnis Ausharren bewirkt. Steht im dritten Vers des Kapitels. Und nicht nur das, wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung empfangen haben. Römer 5,1. Wir dürfen uns rühmen, aber wir dürfen auch wissen, alles verdanken wir dem Herrn Jesus. Ihm gebührt alleinige Ehre. Ihm sei alle Ehre für Gnade und Barmherzigkeit. Wir wissen, dass Paulus ja alles durch Offenbarung empfangen hat. Er hat es, das alles, sein Wissen, ausgeteilt. Er hat nichts zurückgehalten oder hat nichts verschwiegen, wie er den Brüdern von Ephesus gesagt hat, als er sie das letzte Mal sah. Er hat nichts von dem Ratschluss Gottes verschwiegen. Er hat den ganzen Ratschluss verkündigt. Und Christus wirkte eben ganz gewaltig durch ihn an den Heiden, was wiederum Gott durch Zeichen und Wunder bestätigte in der Kraft des Geistes Gottes. Er war bestimmt, diese frohe Botschaft des Evangeliums, der Kraft Gottes zu den Heiden zu bringen. Und er machte es zu seiner Ehre, nicht dort Christus zu verkünden, wo er schon bekannt war, der Name, sondern welche, die es noch nicht gehört haben, denen wollte er diese Botschaft verkündigen. Und sie sollen es hören, und sie sollen es verstehen, so steht es in den Versen 20 und 21. Er wollte also möglichst viele Menschen erreichen. Darum ging er dorthin, wo Christus noch nicht verkündigt war. Ein Sämann sät er auch nicht auf ein besätes Feld. Oder ein Bauer pflügt er auch nicht einen Acker, der schon gepflügt ist und wirklich schon angesät ist. Er sucht sich eben ein neues Feld. Genauso hat sich Paulus Neuland gesucht, um das Evangelium zu verkündigen. Und diese aufopfernde Missionsarbeit, diese ganzen Strapazen, wir können ja in der Apostelgeschichte lesen von diesen Strapazen, die er praktisch im ganzen östlichen Mittelmeerraum praktisch ausgeführt hat, diese Missionsarbeit der heutigen Türkei, Griechenland, Mazedonien und hier steht auch im Vers 19 bis nach Illyrien, das ist eigentlich schon Höhe Albanien, Dalmatien, südliche Teil von Kroatien vielleicht sogar. Also bis nach Illyrien hat er das Evangelium verkündigt. Und obwohl er großes Verlangen hatte, das schreibt er schon im ersten Kapitel, er hat großes Verlangen, die Römer zu sehen, hat ihn eben diese Arbeit gehindert, zu ihnen zu kommen. Dieser priesterliche Dienst an den Heiden, die den Namen Jesu noch nicht kannten. Und nun hat er in dieser Gegend, wie er schreibt, keinen Raum mehr. Er hat das Evangelium ausgesät, wie ein Sämann. Gott musste jetzt das Gedeihen schenken, dass die Saat aufgeht und dass die Saat Frucht bringt. Er hat den Grund gelegt, welcher ist Jesus Christus. Andere werden darauf weiterbauen, bis in unsere Zeit. Auch wir als CGD sind am Bauen. Sind am Bauen am Reich Gottes und an diesem geistlichen Haus, wie es vorhin in dem Vers aus dem Petrusbrief geheißen hat. Und wir sollen darauf achten, wie wir darauf bauen. Aber nun ab Vers 24 kommt er zu den Zukunftsplänen. Dort lesen wir, dass Paulus eine Reise nach Spanien plant. Das wäre jetzt praktisch schon seine vierte große Missionsreise. Und er hoffte, dass er diese römischen Gläubigen, die er einer für sich nicht kannte, oder die meisten nicht kannte, er hoffte, er kann sie ermutigen, dort mitzumachen. Und er wollte sie für dieses Missionsfeld Spanien auch begeistern. Paulus brauchte Mitarbeiter für seine Missionsarbeit. Und Gott braucht einfach Mitarbeiter in seinem Weinberg, heißt es irgendwo. Er braucht Arbeiter, die seinen Weinberg erweitern, also die sich evangelistisch betätigen. Und er braucht Arbeiter, die seinen Weinberg pflegen, Hirten und Lehrer. Und genauso wie die Gemeinde in Antiochien der Ausgangspunkt war für die ersten Missionsreisen, ich möchte euch erinnern, dort heißt es ja, es waren Brüder zusammen im Gebet, im Fasten, und dann sprach der Heilige Geist: Sendet mir raus Barnabas und Paulus zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. So wie also Antiochien praktisch Ausgangspunkt war für die ersten Missionsreise im östlichen Mittelmeerraum, so würde sich jetzt die Gemeinde in Rom gut als Ausgangspunkt für den westlichen Teil des Mittelmeers bis nach Spanien hin gut eignen. Und Paulus hoffte, dass er von ihnen ausgerüstet wird und dass sogar Brüder aus Rom ihn dann begleiten in einem Missionsteam. Der Missionsbefehl heißt ja: Geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern. Und Rom ist nicht das Ende der Welt. Der ganze westliche Teil des Mittelmeers gehörte damals zu dieser römischen Welt. Genauso, die CGD ist auch nicht das Ende der Welt. Auch hier soll das Evangelium weitergehen und weiterlaufen und weitergetragen werden. Denn dort wie auch hier leben Heiden, vielleicht bei uns, Heiden, die schon wieder alles vergessen haben, die schon wieder nicht mehr gläubig sind, dort wie hier leben Heiden, die diese gute Nachricht des Evangeliums Gottes noch hören sollten. Das war das Ziel des Paulus. Und zu dieser Arbeit am Reich Gottes wollte er die Römer begeistern, dass sie mitmachen. Er sagte eigentlich: Bitte helft mir, das Evangelium weiter zu verkündigen. Als ich jetzt von diesen Plänen gelesen habe, dass er dann nach Spanien will und das plant, da kam mir ein Vers aus dem Buch der Sprüche in den Sinn, nämlich Sprüche 16,9. Dort steht: Das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Oder ganz vereinfacht ausgedrückt: Der Mensch denkt und Gott lenkt. Obwohl es Gottes Wille ist, dass auch in Spanien das Evangelium verkündigt wird, das ist ganz sicher sein Wille, kam es doch für Paulus dann ganz anders. Wir wissen, dass Paulus schon nach Rom gekommen ist, aber unter ganz anderen Umständen, als Gefangener, unter ganz schwierigen Bedingungen. Wie geht es Paulus damit um, wenn er etwas plant und es kommt dann ganz anders? Ich kenne jetzt selbst keine Bibelstelle, wo irgendwo Paulus verzagt ist oder darüber klagt, dass seine Pläne nicht aufgehen. Er wusste und er glaubte auch selbst das, was er zum Beispiel im Römerbrief im Kapitel 8 schrieb. Dort schreibt er: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Das wusste er und das glaubte er auch. Paulus wusste, dass er zu diesem Dienst berufen war. Er war ein berufener Apostel und Jesus war sein Dienstherr. Und Jesus bestimmte das Arbeitsfeld. Der Herr bestimmt das Wie und das Wo. Gestern genauso wie auch heute noch. Ich habe jetzt auch schon viel in meinem Leben geplant. Meine Frau sagt zum Beispiel, ich sei ein Plänler. Ich habe schon viel geplant. Und dann ist manches anders gekommen. Und ich muss gestehen, dass ich dann oft in dem ersten Moment das nicht verstehen konnte, gefragt habe, warum, oder vielleicht sogar enttäuscht war. Heißt das jetzt, wir sollen nichts planen, wir sollen alles dem Herrn überlassen? Ich glaube, das heißt es nicht. Wir dürfen planen, ja, wir sollen sogar planen. Und auch die Gemeindeleitung zum Beispiel muss sich ja Ziele setzen. Wohin will die Gemeinde? Was ist in einem Jahr? Was hat man vor, nach innen oder nach außen? Wie soll es aussehen? Wie soll es weitergehen? Also das Planen ist auf alle Fälle richtig. Aber wir sollten immer im Hinterkopf haben, der Mensch denkt sich was aus, aber Gott lenkt es. Er ist die oberste Autorität. Der Herr lenkt unsere Schritte. Nun heißt es im Vers 25, dass Paulus vorher nach Jerusalem reisen will, weil er noch einen Dienst zu erledigen hat, ein Dienst für die Heiligen in Jerusalem. Paulus bekam den Auftrag, er soll an die armen Gläubigen in Jerusalem denken. Und das hat er auch getan. Und jetzt will er diese Sammlung von den Gläubigen in Mazedonien, Achaia, will er diesen gläubigen Juden nach Jerusalem überbringen. Und jetzt bittet er die Römer sogar ums Gebet. Er sagt, kämpft mit mir im Gebet für mich, kämpft für meine Sicherheit. Denn die Reise von Korinth nach Jerusalem mit einer Kiste Geld, das ist ja nicht so einfach. Das ist ja nicht ein Flug von 2 Stunden. Das ist eine beschwerliche Reise mit vielen Gefahren. Und er sagt, kämpft für mich im Gebet, bete für meine Sicherheit, dass ich bewahrt werde. Und dass ich bewahrt werde für einen ungläubigen Juden in Jerusalem. Und betet darum, dass aus diese Gabe auch angenommen werden wird, oder? Denn es ist nicht unbedingt so selbstverständlich, dass auch gläubige Juden jetzt eine Gabe von den Heiden, von den gläubigen Heiden, so einfach annehmen. Und Paulus redet hier von Schuld. Er sagt, die Heiden, die an den geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, sind schuldig, den gläubigen Juden mit materiellen Gütern zu helfen. Und das sollten wir eigentlich auch nie vergessen. Jesus war als Mensch ein Jude. Und Jesus kam als jüdisches Kind in Bethlehem zur Welt. Und Jesus selbst sagte der Samariterin am Brunnen im Johannesevangelium, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt von den Juden. Das Heil kommt von den Juden. Das ist eine Tatsache. Das sollten wir nie vergessen. Ihr Ungehorsam und dass Jesus töteten, wurde uns zum Heil und Segen. Aber auch wir Heiden waren praktisch durch Pilatus und die Römer vertreten an diesem Mord an Jesus. Unsere alte Natur ist immer ein Feind Gottes. Das sollten wir auch nicht vergessen. Unsere alte Natur kann sich Gott nicht unterordnen. Nur durch ihn, durch Jesus, sind wir überhaupt fähig, ihm zu gehorchen. Und das ist Gnade. Auch heute gibt es immer noch messianische Gemeinden in Israel und auch in Jerusalem. Und ich habe erst vor kurzem irgendwo gelesen, dass diese religiösen Juden, nehme ich an, die unter Anführungszeichen nur an Gott, weilen sie glauben an Gott, diese religiösen Juden sehen diese Gemeinden, diese messianischen Gemeinden als Bedrohung an. Und diese messianischen Gemeinden werden oft diskriminiert von ihnen. Sie erleben wahrscheinlich natürlich nicht so eine Verfolgung, wie wir vor 14 Tagen gehört haben, von den Geschwistern in Jemen oder Eritrea oder Malediven. Wahrscheinlich nicht so, aber sie haben es sicher nicht immer leicht. Darum sollten wir auch ganz besonders im Gebet an diese Geschwister in Israel beten. Weil wir stehen in ihrer Schuld, auch wir. Wir stehen in ihrer Schuld. Dort hat das Evangelium angefangen, in Jerusalem. Sobald nun Paulus das ausgerichtet hat, will er dann endlich die Römer besuchen. Er hat ein großes Verlangen, haben wir schon im ersten Kapitel gelesen. Und er schreibt hier, dass er mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde, um sie aufzubauen und dabei selbst erquickt zu werden. Und diese Aussage von Paulus hier im Vers 28 führt mich eigentlich wieder an den Anfang, ins erste Kapitel. Und zwar dort steht in den Versen 11 und 12, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen. Also diese Segensfülle des Evangeliums. Damit ihr gestärkt werdet. Vers 12, das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Und ich empfinde, das ist wie ein Schlüssel. Der gegenseitige Austausch unseres Glaubens. Wir brauchen uns gegenseitig. Und das soll ja geschehen praktisch. Speziell in den Hauskreisen. Dieser gegenseitige Austausch unseres Glaubens. In der Gemeinde, selbst wo zwei oder drei zusammen sind, sollte das geschehen. Der gegenseitige Austausch unseres Glaubens. Das gemeinsame Beschäftigen mit dem Wort Gottes. Die gegenseitige Anteilnahme. Das gemeinsame Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich denke, so werden wir ermutigt und getröstet und auferbaut und zusammen erquickt. Das Wort erquickt ist ja nicht mehr so in unserem Sprachgebrauch, so oft wird es genannt. Ich habe nachgeschaut, was heißt eigentlich erquickt? Es heißt auch genießen. Wir dürfen zusammen unseren Glauben genießen. Wir dürfen genießen, dass Gott es gut mit uns meint. Sich laben, heißt es, kann es heißen. Sich erfrischen, kann es heißen. Und sich erfreuen, kann erquicken auch heißen. So könnte man auch sagen, dass wir durch den gegenseitigen Austausch unseres Glaubens ermutigt werden, getröstet und wir finden zusammen Freude an Gott. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ich möchte eigentlich schließen mit den Worten, die Paulus im Vers 33 verwendet. Eigentlich ganz kurz und bündig. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen.